Live after Lehramt. Sich helfen zu lassen, sich zu reflektieren, seinen Weg zu korrigieren, dass das eigentlich total konstruktive Coping-Strategien sind und ein Zeichen besonderer Resilienz, dass man dann korrigierend in seinen Lebensweg eingreift. Im Gegensatz zu, ich bin hart, ich drück das weg, ich erlaube mir nicht, von meinem Weg abzuweichen. Ja, das fand ich total spannend, dass eigentlich diese vermeintlichen Schwächezüge ein Zeichen besonderer Resilienz sind. Live after Lehramt. Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich habe mir heute ein besonders prekäres Thema ausgesucht. Das hat sicherlich viel Diskussionsbedarf und dazu habe ich mir den Murphy aus meinem Team an die Seite gestellt. Denn Murphy und ich, wir hatten immer mal wieder so das Thema, wir sollten mal über Männlichkeitsbilder im Lehrberuf sprechen. Das ist fast schon so ein Running Gag geworden unter uns und heute haben wir uns jetzt endlich mal dazu verabredet, wohl wissend, dass Pauschalisierungen zwischen männlich und weiblich ein super problematisches Thema sind. Also wir wollen jetzt hier nicht so eine Mario Barth-Style-Folge, typisch männlich, typisch weiblich, meine Freundin, kennste, machen, sondern wir wollen da kritisch das Ganze beleuchten. Ne? Und dafür habe ich den Murphy hier, der mit diesem Thema sich auch vielleicht rein biografische Natur, erfahren wir vielleicht gleich, auseinandergesetzt hat. Hi Murphy, schön, dass du da bist.
Hi Isa, ja, freut mich, ich bin richtig gespannt, weil natürlich ein super prekäres Thema ist und das natürlich auch, ja, du hast es schon angesprochen, auch heutzutage besonders problematisch ist, überhaupt diese Kategorien aufzumachen. Und natürlich meinen wir dann auch im Spektrum alles hier mit, ne? Aber wir machen diese Kategorien einfach mal auf, um vielleicht über gewisse Problematiken einfach auch sprechen zu können. Ne?
Ja, genau. Und wir hatten so gedacht, wir sprechen mal locker flockig über Männlichkeitsbilder und toxische Maskulinität im Lehrberuf und haben dann in der Vorbereitung gemerkt, boah, das ist ganz schön studienintensiv, das Thema. Also wenn du dann nicht so platt drüber reden willst, wie eben dieses Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus, dann musst du richtig tief rein in die Materie. Und dementsprechend haben wir jetzt hier einiges an Studien ausgegraben und wollen die aber natürlich einfach kritisch beleuchten und auch nichts als absolut hier ansehen und einfach mal zur Diskussionsgrundlage nehmen, um uns so durch dieses Thema mal durchzuhangeln, Murphy, ne? Und ich würde gerne starten, wie sollte es anders sein, mit einem Plattitüden-Quiz. Nämlich, ich möchte mal, dass du Vermutungen abgibst. Ich schildere dir so verschiedene Bewältigungsstrategien von Lehrkräften, wie sie mit Stress umgehen im Lehrberuf. Und du sagst mir, ist das typisch männlich oder typisch weiblich, dieses Muster?
Okay. Das ist natürlich richtig gemeint, das ist dir natürlich bewusst, weil mich das ja vielleicht sogar mit meinen eigenen toxischen Männlichkeitsmustern in Berührung bringt, wenn ich dann jetzt vielleicht gewisse Vorurteile äußere oder so, wer weiß, kann man ja vielleicht auch drüber sprechen.
Ja, ja, eben. Also wie gesagt, ich habe mich da durch einige Studien gegraben und das Interessante ist, es gibt einen großen Overlap zwischen diesen Studien, aber es gibt auch Studien, die sich radikal widersprechen. Von daher, ja, ich stelle einfach mal so ein paar Dinge zur Debatte. Also Coping-Strategien bzw. Bewältigungsstrategien von Stress im Lehrberuf. Ist das typisch männlich oder weiblich? Humor.
Männlich.
Sagen Studien tatsächlich ja, dass das eher männlich ist. Okay, ja. Wobei, ich habe auch eine gefunden, die das eher Frauen zuschreibt, aber okay, ja. Who knows? Dazu muss man immer sagen, bei diesen Studien, die vernachlässigen natürlich individuelle Bewältigungsmuster, sondern geben dann eher so Trends an aus einem Stichprobenpool von 1000 bis 1500 Lehrkräften. Ne? Was ja heißen kann, die Varianz innerhalb eines Geschlechts, die kann tierisch groß sein. Da kann natürlich alles mit dabei sein. Ne? So, aber Humor habe ich jetzt vorwiegend gefunden als männliche Coping-Strategie. Okay, Ausgleich durch Sport und Freizeitverhalten.
Das finde ich richtig tough. Also Ich würde weiblich sagen.
Ist eher männlich. Also
Ach,
sogar
krass.
ziemlich eindeutig.
Krass, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay.
Ja. Also auch so ein bisschen in Richtung Verdrängung. Ne? Okay, also ich mache
okay, verstehe.
Handballverein oder keine Ahnung, was auch immer, um mich vielleicht dann doch nicht mit anderen Dingen befassen zu müssen, sondern mache eben exzessiv Sport oder was auch immer mein Hobby.
Ich hatte jetzt an die klassische Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gedacht, die unter weiblichen
Ah, ja.
Lehrkräften häufig vertreten ist.
Ja, okay,
wenn
da
man
hast
das
du
jetzt
recht.
Als Sport, Freizeit begreift, ja, weiß nicht.
Okay. Lösungsorientierung.
Männlich.
Ja,
also,
tatsächlich.
Ja.
Okay. Vermeidung von Konflikten.
Eher weiblich.
Tatsächlich eindeutig männlich.
Krass. Nee,
Ja.
oder?
Ja.
Oh, das war jetzt eins gewesen, wo ich mir absolut sicher gewesen wäre, tatsächlich, dass es eher weiblich ist vielleicht.
Ja. Also Stresssituationen umgehen durch Vermeiden von Personen und Vermeiden von Situationen. Das ist, da sind sich Studien relativ einig. Vermeidungsverhalten.
Krass. Wahnsinn.
Genau. Gleichzeitig aber ja dann, vorher hatten wir Lösungsorientierung, ist auch typisch männlich. Ne?
Mhm.
Steht ja so ein bisschen im Widerspruch, aber ja, so ist es. Gänzliches Ignorieren und Leugnen von Stress.
Männlich.
Ja. Ja, genau. Also ein Umgang mit Stress ist auch den überhaupt gar nicht als solchen zu deklarieren. Ich habe gar keinen Stress.
Ich bin
genau.
überhaupt nicht gestresst.
Genau. Ja. Okay. Kollegiale Vernetzung und Beratung.
Eher weiblich.
Das war eine Falle, das machen beide. Also
okay.
Das, ja, genau.
So 50,
also das ist ja eine gute Nachrichtung.
Ja,
ja. Ja, genau. Also das sind so positive Bewältigungsmuster, die beide Geschlechter, wobei mir jetzt gerade auffällt, wenn ich von zwei Geschlechtern rede, dann haben wir natürlich die binäre Auffassung von Geschlechtern. Also ich sage jetzt mal, alle Geschlechter machen das.
Ja.
Genau. Okay. Entspannungstechniken.
Ja, da wären wir jetzt wieder bei der Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung.
Mhm.
Also würde ich sagen, weiblich.
Ja, genau.
Ja.
Also dieses proaktive Anwenden von Regulationstechniken wie Meditation oder Yoga. Ja, das ist tatsächlich unter Frauen verbreiteter. Fokus auf das Positive.
Würde ich tatsächlich in eine ähnliche Schublade stecken wie Lösungsorientierung, deswegen eher männlich.
Wurde jetzt eher Frauen zugeschrieben.
Boah, ich bin ja grottenschlecht hier, das ist ja unfassbar.
Ja, nee, aber das ist ja gerade das Interessante. Das
ja,
ist ja gerade das Interessante.
Also,
genau, okay. Emotionale Distanzierung ins Analytische.
Ja, männlich.
Genau. Anwendung materieller Ressourcen und praktischer Helfer.
Würde ich auch sagen, männlich.
Ja. Das sehe ich tatsächlich auch hier und da, dass dieses Tool-Orientierte, dass das unter Männern auch gerade auf Social Media sehr dominant ist. Also
ja.
Mit was machst denn du das und das? Also ne, als praktische Organisationshelfer, als Zeitmanagement-Helfer. Ja, das sehe ich auch.
Ja.
Okay. Fort- und Weiterbildung.
Eher weiblich.
Das ist auch was alle Geschlechter machen. Gute Nachricht.
Okay.
Genau, Gott sei Dank. Okay. Sozialer Austausch mit Freunden und Familie.
Weiblich.
Tatsächlich, genau. Bei Männern nämlich genau das Gegenteil. Soziale Distanzierung und Rückzug ins Eigenbrödeln.
Ja.
Okay. Und als letztes, sich Hilfe holen.
Ja, würde ich sagen, schlägt in dieselbe Kerbe, deswegen auch weiblich. Ja.
Genau, richtig. Okay, jetzt haben wir gar keinen Punktescore gemacht, aber ist ja auch egal, ob du jetzt ob du jetzt gut abgeschnitten hast oder schlecht. Okay, aber das bringt uns ja im Grunde direkt in die Debatte. Studien sind sich da teilweise einig und das habe ich jetzt hier bei meinem Quiz berücksichtigt. Wo gibt es denn die großen Einigkeiten? Aber es gibt halt auch Studien, die behaupten, Frauen sind die eindeutig stärker Belasteten im Lehrberuf. Es gibt aber auch Studien, die genau das Gegenteil behaupten. Männer sind eigentlich prozentual die stärker Belasteten. Ne? Von daher muss man das immer mitdenken. So ganz eindeutig ist das alles nicht. Ne? Und ich würde dich jetzt gerne mal fragen, jetzt reden wir hier über Männlichkeitsbilder im Lehrberuf. Welche Rollenbilder prägen denn so den Lehrberuf aus deiner Erfahrung? Also was ist denn so ein typischer Mann, so ein typischer Lehrer?
Ich würde mich selbst immer als Mann wahrnehmen. Also was wirklich so dieses psychosoziale Geschlecht angeht, ich fühle mich da so stark als Mann. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, wie ich mich selbst wahrgenommen habe. Habe mich dann aber auch immer in Abgrenzung zu anderen Männerrollen im Lehrberuf häufig wahrgenommen. Und da sind mir schon unterschiedliche Typen aufgefallen. Also zum einen mal finde ich spannend, dieser Typ Lehrer Fels in der Brandung, wo man sich immer fragt, den gibt es irgendwie auch gefühlt in jedem Kollegium, wie schafft der das alles, und der wirkt so ruhig und der wirkt so, als würde der das alles mit links machen, und das strahlt der komplett aus mit seiner kompletten Haltung, mit allem, was er sagt, wie er sich bewegt, wie er sich gibt, strahlt er diese Gelassenheit. Meistens etwas ältere Kollegen, so eine unglaubliche Ruhe strahlt er einfach aus und hat am meistens dann auch so eine Traube an KollegInnen um sich, die da durchaus neidisch drauf sind und da hochschauen und auch immer wieder fragen, sag mal, wie machst du das eigentlich? Und der wird dann fast schon interviewt, ne? Was hast du für Methoden? Wie bist du so? Wie kannst du so sein? Das finde ich total bewundernswert, ne? Also das finde ich auf jeden Fall sehr auffällig, dass es diesen Typus eigentlich überall in jedem Lehrerzimmer irgendwie gibt. Und dann aber tatsächlich auch wirklich so äußerst dominante männliche Lehrkräfte, die auch viel ins Wort fallen, gerade Frauen ins Wort fallen, ne? Also das ist auch was, wo wir vielleicht noch drüber sprechen, ne? Einfach auch Misogynie im Zusammenhang mit toxischer Männlichkeit und sich da definitiv auch durch ein gewisses Leistungsbestreben unbedingt überordnen wollen. Obwohl jetzt das Lehrerzimmer an sich ja nicht so hierarchisch ist, wie das zum Beispiel Abteilungen in der freien Wirtschaft sind. Und trotzdem gibt es da dieses Bedürfnis von manchen männlichen Kollegen, da wirklich ja präsent zu sein als dominante Führungsfigur.
Okay, also dieser Dualismus des Leitwolfs, der ruhige Leitwolf, der ohne Autorität führt, aber doch durch Präsenz führt. Und dann der mit Autorität führt und ellenbogig. Ich habe mal gehört, ich hatte eine Coaching-Ausbildung, die habe ich vor 2 Jahren gemacht. Und da waren dann ganz viele, ne, verschiedene Leute, die haben Coaching-Abschlüsse gemacht, unter anderem auch Schulentwickler. Fand ich total spannend. Also Leute, die hier im Kölner Raum im Bereich Schulentwicklung tätig sind, die haben in der Regel dann schon eine systemische Beraterausbildung und die steckten dann in der gleichen Coaching-Ausbildung wie ich, um den systemischen Coach zu machen. Und dann sagte eine weibliche Schulentwicklerin, was sie oft sieht, wenn sie in so Kollegien in so Schulentwicklungsgruppen reingeht, ist eben dieses, da sind nur Männer, die eigentlich um Aufstieg fechten. Und dann meinte sie, das ist Pimmelfechten. Fand ich geil. Wenn sie da so reinkommt und dann sitzt sie mit so einer Schulentwicklungsgruppe da und sie merkt, das ist ja eigentlich reines Pimmelfechten. Das fand ich richtig geil. Ja, genau. Also ist natürlich vielleicht nicht immer so, aber gerade so in gymnasialen Kollegien gibt es das durchaus. Und tatsächlich ja auch Frauen, die genau diesem Bild dienen. Also die dann, man könnte ja sagen, die haben dann irgendwie ein aufgeklärtes, feministisches, selbstbewusstes Verhalten. Aber es gibt eben ganz viele, die sind so servil und arbeiten genau diesen männlichen dominierenden Personen zu. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe da ganz klare Bilder auch aus meinem alten Kollegium, ja, die dann so satellitenartig um diese Personen mit so einer dominanten Ausstrahlung so drumherum kreisen und in deren Machtbubble mitführen, aber eigentlich deren Position stärken. Weißt du, was ich meine? Ist so ganz schwierig auszudrücken, aber die eigentlich das Gegenteil sind von einer autarken feministischen Persona.
Hab auf jeden Fall eine Vorstellung, ja. Es gibt ja diese klassische toxische Konversation im Lehrerzimmer. Also ich würde die Konversation als toxisch beschreiben, weil das auf jeder Ebene irgendwie toxisch ist. Dieses typische weibliche Lehrkraft kommt ins Lehrerzimmer und sagt, boah, die 8a, die war wieder unglaublich schlimm. männliche Lehrkraft sagt, oh, bei mir sind die eigentlich, bei mir sind die eigentlich ganz handsam, ne? Und das macht ja immer sowas, also das waren immer Konversationen, da bin ich irgendwie fluchtartig immer raus aus dem Lehrerzimmer, weil das genau diese Dimensionen immer ausmacht, ne? Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, bin ich gut genug, warum schafft er es, schafft er es wirklich? Das ist dann immer die Kehrseite, ne? Weil ist das wirklich so oder ist das entspringt dieser Aussage, bei mir ist die 8a immer ganz handsam, eigentlich aus ganz anderen Bedürfnissen und entspricht gar nicht der Realität und so weiter. Und das sind eben diese komplexen Dimensionen, die sich da aufmachen.
Ich hab auch festgestellt, dass Kollegen, die das dann sagen, bei mir sind die ganz handzahm, wenn man bei denen dann hospitiert, habe ich im Referendariat erlebt, dann merkt man, dass die halt total durch Strafe führen und dass die Klasse deswegen handzahm ist, weil sie Angst hat. Weil das ist auch nicht das Führungsbild, was ich dann hinterher idealisieren würde als, ja, das ist auch ein toller Pädagoge, sondern die Klasse ist deswegen handzahm, weil die total untergebuttert wird und mega Angst hat und weil das eigentlich eine Schwäche ist, mit der diese Person führt, ne?
Ja. Naja. Das ist ja ein Riesenaspekt, wenn man über dieses Themenfeld toxische Maskulinität spricht, ist ja dieses ausgeprägte Dominanzstreben, das ja mir zum Beispiel auch anerzogen wurde, vielen anderen Männern auch, einfach nicht nur in der Erziehung durch das Elternhaus, sondern einfach auch durch das soziale Umfeld, durch Medien und so weiter mitgegeben wurde. Man muss als Mann dominant sein, ne? Dementsprechend kann man das auch aufs Klassenzimmer übertragen. Und ich habe im Ref zum Beispiel so oft den Satz gehört, ja, du hast es im Classroom-Management so einfach, weil du hast ja deinen Körper, du hast deine Stimme. Und das ist tatsächlich, habe ich die Erfahrung gemacht, ist das so. Mhm. Also wenn ich im Klassenzimmer einmal laut den bösen Affen, wir haben auf die Brust geklopft und einmal laut auf den Tisch gehauen, dann war aber Ruhe. Ne? Mhm. Ob das jetzt aber ein produktives Klassenklima ist, ob das ein Lernklima ist, ist wieder die andere Frage. Also da zeigen sich auch manchmal so komische Zielsetzungen bei männlichen Lehrkräften. Okay, ich bin eine gute Lehrkraft, wenn ich meine Klasse unter Kontrolle habe. Ne? Wenn die spuren, wenn die machen, was ich sage, wenn Ruhe ist und so. Und dementsprechend bin ich ja auch so gut, was Belastungsmanagement angeht, weil ich kann ja für Ruhe sorgen und habe dadurch niedrige Lärmbelastung und so weiter. Und ich habe die Wahrnehmung häufig gehabt, das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, dass Frauen tendenziell eher andere Ziele haben im Unterrichtsumfeld, als jetzt die Klasse ruhig zu stimmen. Es wäre natürlich schön, wenn es klappt, aber da ist der Lernerfolg wichtig, da ist der Beziehungsaufbau wichtiger. Und bei männlichen Lehrkräften erlebe ich immer wieder dieses, boah, jetzt ist aber Ruhe, ne?
Wir kommen einfach mal zu einer Definition. Was sind eigentlich, also dieses Schlagwort Toxic Masculinity, das höre ich vielleicht seit ein paar Jahren jetzt verstärkt, vielleicht auch über Social Media, ne? Ist jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen abgedroschen. Aber wenn wir mal fragen, was sind denn solche, also was definiert toxische Männlichkeit? Dann ist das ein Konstrukt schädlicher sozialer Normen und Verhaltensweisen, die mit Männlichkeit assoziiert werden. Also zum Beispiel, genau was du gesagt hast, Förder von Dominanz und Unterdrückung, Begrenzung der Emotionen, also Gefühle unterdrücken, nicht zeigen, Trauer, Verletzlichkeit, nicht zulassen, nicht zeigen. Dann Gewalt und Aggression als was Viriles erheben. Das ist was besonders Durchsetzungsfähiges. Genau, dann dieses kompetitive Erfolgsdenken, Konkurrenzdenken, erfolgreich sein, sich gegen andere behaupten und ja, dann eben andere unterbuttern, das Hegemoniestreben, ne? Primus inter pares zu sein oder vielleicht eben nicht pares, ne? Primus zu sein. Genau. Und was ist das Problematische daran? Das ist natürlich nicht nur problematisch für das Umfeld und die Frauen zum Beispiel, die unter diesen Verhaltensmustern leiden, sondern natürlich auch für Männer selbst. Denn Männer haben eine höhere Gefahr an Depressionen zu erkranken, eine höhere Gefahr an Angststörungen zu erkranken und auch die Suizidrate ist höher unter Männern, die Gewaltrate, die Unfälle, weil diese Verhaltensweisen des höher, schneller, weiter, Dominanz sich messen und auch gleichzeitig wenig copen können oder wenig konstruktive Bewältigung negativer Gefühle dazu führt, dass Männer durchaus gefährdet sind. Ne? Genau, von daher sind Männer im Lehrberuf auch hochgradig depressionsgefährdet. Mehr als Frauen.
Ja.
Was Studien so ergeben, ne? Also das ist die Problematik daran. Und ich habe mich gefragt, inwiefern, also man sagt ja so, heute ist unsere Gesellschaft woker als zum Beispiel in den 80s, ne? Was ja auch dann mit anderen Ansprüchen an Männer einhergeht. Also heute ist der Anspruch an Männer eben die positive Vaterfigur zu sein, dann doch die empathische Figur zu sein, ne? Also andere Qualitäten an den Tag zu legen, als es vielleicht noch in den 80s war, ne? Und ich habe mich gefragt, inwiefern hat sich denn eigentlich das Lehrerbild verändert? Also das, was sich in Klassenräumen ohnehin schon verändert hat und was für andere Ansprüche setzt das an Lehrpersonen?
Ich kann da jetzt natürlich nur aus meiner eigenen Wahrnehmung sprechen, ne? Und mir fällt es da schwer, was Übergeordnetes zu beschreiben. Mhm. Meine eigene Wahrnehmung war immer, zumindest so wie ich das selbst empfunden habe, dass durch gerade diese woke Bewegung, durch dieses Thematisieren auch von toxischer Maskulinität und sich dessen bewusst werden und den Umgang damit erlernen und auch natürlich spüren, dass gesellschaftlich so Aspekte wie Empathie, Ausdrucksfähigkeit der eigenen Emotionen und so weiter, dass das wichtig wird für Männer und dass das okay ist und dass das erlaubt ist. Wurde ja ganz schön karikiert in diesem Barbie-Film, ne, mit Ken, I am Kenough und so, ne? Also, dass Männer auch dazu stehen, dass man so, wie man ist, auch genug ist und Mangel auch kommunizieren kann und so weiter. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass das jetzt noch on top kommt. Also nicht, verstehst du, was ich meine? Dass jetzt nicht dadurch dieses Dominante relativiert wird, sondern das kommt noch on top. Jetzt muss ich plötzlich dominant und empathisch sein. Das war meine eigene Wahrnehmung. Und auch tatsächlich auch meine eigene Wahrnehmung in der Lehrerrolle. Okay, jetzt steigert sogar noch die Anforderungen an mich selbst. Das ist dann wieder dieses auch anerzogene, vielleicht leistungsbasierte Denken, was ich auch immer hatte. Aber in meiner Wahrnehmung war das wirklich so, dass sich das sogar noch erweitert hat und die Anforderungen noch erhöht hat und den Druck auf männliche Lehrkräfte sogar noch weiter erhöht hat, dass diese woke Dimension jetzt auch noch dazukommt. Nicht, dass sich das dann jetzt aufgehoben oder relativiert hätte, ne?
In den, ich sag mal, in der Nachkriegszeit bis so zu den 80s, 90s war noch ein anderes Führungsverhalten von Lehrkräften nicht nur toleriert, sondern total verbreitet. Eben das Nichtsehen von Schülern, das Schämen von Schülern, Control- und Command-Kultur, Bestrafung. Also das war total verbreitet. Das war auch in meiner Schulzeit noch verbreitet. Also nicht mehr körperliche Züchtigung, aber meine Eltern wurden natürlich noch geschlagen. Mhm. Mit dem Lineal auf die Finger, mit dem Lineal auf den Kopf oder sonstiges. Und die letzten Ausläufer davon habe ich sicherlich auch noch mitgekriegt. Auch gerade in so Figuren wie Sportlehrer, die so also bundeswehrmäßig total durchknüppeln. Und ich meine aber schon, dass solche Verhaltensweisen jetzt eher outgecallt werden.
Das stimmt natürlich, ja.
Aber dass dann eben die Frage ist, wie führen wir denn dann? Und dass da das noch nicht richtig ausgefüllt ist. Klar haben wir da Vorstellungen, wie Beziehungsorientierung funktioniert und wie empathische Führung funktioniert und dass es mittlerweile der Trend zum Lernbegleiter ist und nicht mehr zum Dozent, der vorne am Katheter steht, ne? Diese Umwälzung, in der wir auch gesellschaftlich stecken, die birgt eben diese Herausforderung, nicht mehr die klaren Handlungsmaximen zu haben, da auch. Ne? Genau, ja. Das finde ich ganz spannend. Und du hast jetzt schon mehrmals durchblicken lassen, dass das für dich auch ein bewusstes Thema war, deine Rolle als Mann im Lehrberuf zu finden. Ja, wie hat sich das geäußert?
Also ich würde mich tatsächlich gerade auch so während des Referendariats als einen diesen Typus beschreiben, den ich anfangs auch schon geschildert hatte, dieser Fels in der Brandung-Typ, zumindest was die Fremdwahrnehmung anging. Also das wurde immer sehr stark an mich herangetragen, dieses Bild. Boah, wir sind alle komplett im Eimer und du wirkst so gelassen und du bist so cool und bei dir läuft ja alles und ich krieg alles nicht hin und habe mich dann auch sehr stark angefangen, immer mehr mit dieser Rolle zu identifizieren, weil Fremdwahrnehmung, wissen wir alle, hat eine enorme Auswirkung auf die Selbstwahrnehmung. Und dann entstehen natürlich innere Konflikte, weil du merkst, okay, ich habe hier jetzt dieses Bild von mir als Fels in der Brandung, aber meine Wahrnehmung ist ganz anders. Das heißt, natürlich leide ich auch in dieser Drucksituation Referendariat. Natürlich leide ich auch, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Stunde jetzt komplett in den Sand gesetzt. Aber mir fehlen jetzt inzwischen die Möglichkeiten, dazu offen stehen zu können, weil ich will ja den anderen auch dieser Fels in der Brandung sein.
Ah, okay.
Und das ist natürlich dann höchst komplex, weil du dich in diese soziale Situation gegeben hast als Beschützer, der aber auch jetzt stark sein muss für die anderen und gleichzeitig aber selbst seinen Struggle hat, den er aber nicht kommunizieren kann, weil das Bild kaputt macht. Und dann ist in mir die Angst immer mehr gewachsen, krass, dann kann ich vielleicht nicht mehr dieser Fels sein, wenn ich jetzt mit allen in meinem Umfeld kommuniziere, dass ich mich auch schwer tue, dass ich selbst schon einen Hörer in der Hand hatte und eigentlich anrufen wollte und das Referendariat abbrechen wollte, dass ich selbst zahllose, furchtbare, schlimme Stunden gehabt habe und gehalten habe. Das wären halt Sachen gewesen, die hätte ich gerne kommuniziert, auch in dem Umfeld, nicht nur außerhalb des Lehrerumfelds, sondern wirklich vor Ort und wäre da gerne in einen konstruktiven Austausch mehr eingestiegen, hatte aber damals nicht die Möglichkeit oder das Gefühl, nicht die Möglichkeit zu haben, das machen zu können.
Ja, okay. Was ich so beobachte, auf Social Media sehe ich ganz viele junge, männliche Lehrkräfte, die ihren Struggle so äußern, aber ganz viel anonym, also in Facebook-Gruppen, ne, wo man das ja so aus der Deckung rausmachen kann. Und da sieht man auch viel, dass die Leute oder diese jungen Typen, die da schreiben, das bisher nur mit sich selbst ausgemacht haben, ganz offensichtlich noch mit keinem drüber gesprochen haben. Das wird dann in so ganz ellenlangen Posts so geäußert. Und dass dann aber auch jegliche Lösungsansätze direkt abgeschmettert werden. Nee, das kommt für mich nicht in Frage und das mache ich nicht und Therapie auch nicht, weil so schlecht geht's mir nicht. Also ich komme schon noch klar. Und jeder Vorschlag, der dann angetragen wird, ist im Grunde gar nicht valide. Aber der Leidensdruck ist schweinehoch. Das sehen wir auch so in den Erstgesprächen, wenn so die ein oder andere männliche Lehrkraft bei uns anfragt und dann aber selber, also zum einen wird klar, die haben einen hohen Leidensdruck, aber sie brauchen dann doch irgendwie keine Hilfe. Also sie wollen nicht hilfsbedürftig erscheinen und letztlich sagen die auch, nee, ich habe jetzt auch gar keine Zeit für ein Coaching und da würde ich es jetzt schon noch mal eher selber probieren. Und Therapie, nee. Ja, warum meldest du dich denn dann bei uns?
Das ist die Frage. Das sorgt tatsächlich zu super bizarren Situationen, weil bei uns ist ja so, wenn man sich für ein Erstgespräch einträgt, dann gibt es ja erstmal so eine Eingabemaske, wo man so eintippt, was die Herausforderungen sind. Das ist ja noch relativ anonym. Ne? Man sitzt am PC, tippt ein, was einen so beschäftigt. Und dann haben wir teilweise die Erfahrung gemacht, dass Männer sich zu 180 Grad drehen, sobald sie im Gespräch sind, weil dann da diese anonyme Maske wegfällt. Da hat man dann in die Maske noch eingetippt, oh, ich tue mich so schwer und ich schaffe alles nicht mehr und es wird mir alles zu viel. Im Gespräch sagt man dann aber, ja, doch, eigentlich ist alles nicht so, es geht doch eigentlich doch ganz gut und ja, so schlimm ist es doch nicht und ich wollte nur mal hören, wie das bei euch so ist, ne?
Genau.
Und die Erfahrung machen wir ja auch ganz stark, dass es eine enorme Versachlichung oder Pragmatisierung von tiefergehenden Problemen gibt bei Männern, die sich melden. Also es ist einfach auffällig, dass wenn sich Männer im Erstgespräch melden, dass es dann immer also ganz häufig und häufiger als bei Frauen definitiv um rechtliche Themen geht, um sachliche Fragen zur beruflichen Neuorientierung und gar nicht um diese emotionalen Haltungsfragen, wie stehe ich eigentlich zur Arbeit oder Persönlichkeitsfragen, weil man da immer ganz stark auch merkt, dass das vielen gar nicht möglich ist, da Schwächen einzuräumen oder auch Entwicklungspotenziale überhaupt aufzumachen, was die eigene Persönlichkeit und die eigene Haltung zum Beruf angeht, sondern es müssen immer diese sachlichen Themen sein, so diese rein logischen, wie kann ich jetzt einen Beruf wechseln, Themen, ne?
Ja, wobei wir haben ja wirklich so tolle männliche Kunden auch bei uns an Bord, die im Grunde Lehrerbilder leben, die ich als ein wirklich gelungenes, ein gelungenes Konzept von Männlichkeit, also das werden die wohl nicht so reflektieren, was mache ich jetzt, wie positioniere ich mich männlich im Lehrberuf, aber die wirklich so ein Wunschkollege sind, empathisch, reflektiert, entwicklungsorientiert, auch durchaus verletzlich, öffnen sich, lernen mit den anderen, im Austausch mit den anderen. Also wir haben so tolle Kunden an Bord, wo ich echt denke, ja, auch ne, die in ihrer Vaterrolle sich auch positionieren zum Lehrberuf und die auch diesen Struggle haben mit, ich bin jetzt hier Hauptverdiener oder kann ich raus aus dieser Ernährermühle? Wie positioniere ich mich im Erwerb mit meiner Frau? Wie positioniere ich mich als Vater? Gehe ich von der Vollzeit runter? Was bedeutet Teilzeit für mich? Ist Teilzeit Schwäche? Ist Berufsneuorientierung Schwäche? Und die diese Fragen alle aufmachen und für sich neu beantworten und ganz individuell in ihrer Partnerschaft definieren. Und das finde ich so, so toll. Gleichzeitig muss man sagen, Männer sind dann doch unterrepräsentiert bei uns im Coaching, ne? Mhm. Also man muss ja, laut Statistischem Bundesamt sind 73% aller Lehrpersonen in Deutschland weiblich. Das heißt ja nur 27 männlich. Aber da haben wir nochmal einen deutlich geringeren Anteil unserer Kunden, würde ich sagen. Also vielleicht so 10-15% Männer im Coaching. Und wir haben viel darüber philosophiert, warum das so ist. Das werden wir auch ab und zu von Kundinnen und Kunden gefragt. Oder auch von Kunden im Erstgespräch, die dann sagen, auf eurer Seite, das kommt irgendwie so rüber, als ob ihr hauptsächlich mit Frauen arbeitet. Ist das so? Ich fühle mich da gar nicht so abgeholt. Das hat uns auch dafür sensibilisiert, dass wir im Grunde mehr darüber reden müssen, welche tollen Entwicklungen männliche Teilnehmer bei uns machen. Was ist denn dein Erklärungsansatz dafür, dass Männer unterrepräsentiert sind unter unseren Kunden?
Ja, du hast es ja eingangs schon angesprochen, ne? Das ist ja so multikausal. Und ich denke, diese Multikausalität ist auch der Grund, warum sich dort so viele Studien auch zur Belastungssituation von männlichen Lehrkräften widersprechen, weil es so schwer letztendlich festzustellen ist, ob jetzt zum Beispiel Männer einfach weniger belastet sind, subjektiv im Lehrberuf als Frauen. Einfach auch aus dem Grund zum Beispiel, du hast am Gymnasium einen relativ hohen Männeranteil im Vergleich zu Grundschule zum Beispiel. Und jetzt ist aber grundsätzlich auch so, dass die Belastungssituation im Schnitt statistisch gesehen am Gymnasium etwas geringer ist als an der Grundschule. Da treten dann schon Schwierigkeiten auf. Okay, wie stelle ich jetzt fest, wie hoch die subjektive Belastung ist zwischen Männern und Frauen, wenn da noch diese Unterschiede mit reinspielen? Frauen sind häufiger in Teilzeit als Männer. Es sind so viele Faktoren, die letztendlich diese Frage nicht beantwortbar machen. Und so kommt man immer wieder, finde ich, auf diese Punkte, dass es schon auch damit zu tun hat, dass Männer sich grundsätzlich weniger helfen lassen in Krisensituationen. Aber vielleicht auch, und das kam ja jetzt im Quiz auch ein bisschen raus, dass Männer auch Lösungsstrategien haben, die durchaus pragmatisch und weniger emotional sind. Das fällt mir, finde ich, total schwer, da als Mann drüber zu sprechen, weil ich mich selbst auch immer wieder erlebt habe im Ref. Und da immer, deswegen meinte ich, eingangs, du konfrontierst mich vielleicht mit meiner eigenen toxischen Maskulinität, weil ich im Ref immer die Erfahrung gemacht habe, auch in dieser Position als Fels in der Brandung, dass ich meinen KollegInnen sagen wollte, seid doch nicht so emotional, lasst doch die Dinge nicht so an euch ran, ihr macht alles viel zu gründlich, seid nicht so sehr emotional involviert, chillt doch mal, ne? Dass das aber eine total überhebliche und auch diskriminierende Position sein kann, war mir zum Beispiel da wenig bewusst. Deswegen fällt mir das jetzt auch so schwer, diese Aussage zu treffen. Allerdings habe ich schon das Gefühl, auch in den Erst- und Zweitgesprächen, dass wir das häufiger erleben, dass Männer grundsätzlich nicht so emotional an diese berufliche Neuorientierung rangehen, wie es Frauen tatsächlich tun.
Passt auch zu dem, was Studien so urteilen bei Coping-Strategien, dass Männer da eher problemorientiert unterwegs sind, also entweder durch Problemvermeidung oder eben eine sehr pragmatische Lösungsorientierung, und Frauen sind emotionsorientiert in ihrer Wahrnehmung und auch in ihren Lösungsansätzen. So das Gesamtgerüst, das wir schaffen in unserem Angebot, das ist natürlich sehr auf Austausch, emotionale Reflexion, in Beziehung gehen mit anderen, und das muss man wollen. Also da muss man sich richtig reinbegeben wollen. Und wir sehen, unsere Kundinnen und Kunden gehen da total drin auf. Und gleichzeitig muss man dann aber wahrscheinlich anerkennen, für manche Männer ist das nicht der Weg. Da tut's auch ein klassisches Karrierecoaching, was jetzt sich auf sachliche Dinge beschränkt oder so, ne? Keine Ahnung. Ich wollte einmal das so ein bisschen mit Leben füllen. Was sind eigentlich die Frustrationsfaktoren der Geschlechter im Lehrberuf? Und ich rede jetzt immer über Studien, belegen das. Ich will mal 3 Studien nennen, die hier ganz maßgeblich zugrunde liegen. Und zwar gibt es da eine Studie Coping Strategies of Male and Female Teachers von Skalvik und Skalvik. Das sind Norweger. Die Studie ist von 2011 und da wurden 1200 Lehrkräfte in Norwegen zugrunde gelegt als Stichprobe. Eins der Hauptoutcomes war, dass Frauen häufiger emotionsorientierte Coping-Strategien und soziale Unterstützung und Entspannungstechniken nutzen, während Männer eher problemorientierte Coping-Strategien, aber auch Vermeidung und Distanzierung verwenden. Dann eine weitere Studie, Gender Differences in Coping Resources and Strategies Among Elementary School Teachers von Klassen 2014. Das ist eine USA-Studie unter 400 GrundschullehrerInnen. Da war das Outcome, dass Frauen mehr emotionale Unterstützung und bessere Problemlösungsfähigkeiten an den Tag legen als Männer, während Männer eher so gadget-orientiert sind, instrumentelle Unterstützung präferieren und eben auch Vermeidung nutzen. Und dann gibt es Stress and Coping in Male and Female Teachers von Klusmann. Das ist eine deutsche Studie von 2015 unter 1000 Lehrkräften in Deutschland. Und da war das Outcome, Frauen leiden stärker unter Stress im Lehrberuf als Männer, aber haben gleichzeitig auch die besseren Coping-Strategien. Genau, also das sind so die 3 Studien, die da so hauptsächlich zugrunde liegen. Aber es gibt ganz viel. Und um da mal zu konkretisieren, wie unterscheidet sich denn, worunter Frauen und Männer am meisten leiden im Lehrberuf? Da hast du jetzt gerade schon gesagt, das mag bei Männern vielleicht eher so faktische Dinge sein, während das bei Frauen eher bindungs- und beziehungsorientierte Dimensionen sind. Genau, also Männer nennen ganz konkret zum Beispiel den Punkt geringes Ansehen, also nicht genug wertgeschätzt werden im Vergleich zu anderen Berufen. Also das hat schon was mit Status zu tun. Also Status als Lehrer, ne, aber auch Status im Kollegium. Meine Expertenrolle wird nicht so anerkannt, wie ich mir das gerne wünsche. Meine Schüler sind Dilettanten. Ich kann gar nicht auf dem Niveau unterrichten, wie ich das gerne hätte. Das wäre zum Beispiel eine typisch männliche Aussage. Disziplinprobleme werden immer wieder von Männern ganz besonders genannt. Aggressives und respektloses Verhalten. Dann auch mangelnde Unterstützung durch die Schulleitung. Und aber auch solche Sachen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Genau, also es geht viel um, wo bin ich in diesem sozialen Gefüge? Bin ich oben, bin ich unten oder wo genau, bin ich überhaupt? Ja. Und wie positioniere ich mich? Ne? Bei Frauen ist das viel dieser psychosoziale Stress durch die intensive Bindungsarbeit, die sie machen. Also Frauen verstehen ihre Rolle oder interpretieren ihre pädagogische Rolle offensichtlich nochmal viel mehr auf dem Level Beziehungsarbeit. Und bei Beziehungsarbeit gehst du natürlich auch noch mal viel mehr in die emotionale Reibung. Daraus entsteht der hohe Psychostress von Frauen. Bei Frauen ist auch der Wertekonflikt höher. Das sehen wir unter unseren Kundinnen total häufig, ne? Dieses, was mache ich hier eigentlich? Wie kann ich denn Kinder durch Noten kategorisieren? Das ist doch gar nicht mein Menschenbild. Da haben Frauen so einen hohen idealistischen Struggle mit, eher als Männer. Perfektionismus ist natürlich auch eine große Dimension, die sicherlich auch antrainiert ist, dem braven, unsichtbaren Mädchen, das immer alles zur Zufriedenheit seines Umfeldes macht, dann ist es natürlich auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ne? Weil Frauen natürlich, auch das ist ja sicherlich mittlerweile unbestritten, dann doch das mehr an Care-Arbeit übernehmen in den meisten Fällen. Und Frauen machen gleichzeitig diskriminierende Erfahrungen im Lehrberuf, obwohl der hauptsächlich weiblich dominiert ist mit 73%, gibt es doch einen recht ausgeprägten Sexismus im Lehrberuf. Man sehe auf die Führungspositionen, ne? Unterrepräsentierung in Führungspositionen. Genau.
Und ja, auch die Gehaltsstufen, ne? Also wenn man nach Gehaltsstufen aufschlüsselt auf höheren A-Niveaus im Beamtentum, dann sieht man da eindeutig, dass da männliche Überhänge sind, ne?
Ja. Genau, und dann gibt es, was du schon gesagt hast, ist jetzt sicherlich auch wieder total klischeehaft, wenn ein Mann reinkommt in einen Klassenraum mit einer Klasse, die ihn nicht kennt, also so Vertretungsunterricht, ne, dann hat der erstmal schon Vorschussrespekt allein aufgrund seiner Körpergröße und seiner Stimme und vielleicht der damit einhergehenden Ausstrahlung. Diesen Vorschussrespekt, den müssen sich Frauen erst erarbeiten. Ja. Und da gibt es dann verschiedene Arten und Weisen, wie das Frauen auch in meinem Kollegium so gemacht haben. Also es gibt dann den Typ, der zum Feldwebel wird oder die Feldwebelin, die dann so richtig die Sporen anzieht, vielleicht so ein ganz kleines, zartes Persönchen, die aber so mega gefürchteter Haudegen ist. Genau, und dann gibt es die, die sich durch so eine stille Führungsruhe das ganz authentisch erkämpfen. Ne? Ja, aber diesen Vorschuss, den haben Frauen halt in der Regel nicht. Genau, und das sind so die Dinge, unter denen die verschiedenen Geschlechter mehr leiden. Und dann haben wir die unterschiedlichen Coping-Strategien. Also da haben wir auch schon gesagt, Männer bevorzugen eher die lösungsorientierten und eben problemorientierten Herangehensweisen, aber vermeiden auch gerne Vermeidung, Distanzierung. Und Frauen regulieren sich eher emotionsorientiert. Also durch Austausch mit dem Umfeld, mit der Familie, durch Yoga, Achtsamkeitsübungen, Journaling, einfach mal weinen oder sowas, ne? Und offensichtlich urteilen Studien, dass die Herangehensweise von Frauen da die konstruktivere ist. Ja.
Genau. Funktionaler. Ja. Mhm. Das ist, was ja absurd ist, ne? Weil Männer immer denken, sie würden höchst funktional handeln. Aber die Studienlage sagt genau das Gegenteil, ne? Das ist ja das Absurde daran.
Genau, und da muss ich wieder relativieren, wenn ich sage, die von Frauen ist die konstruktivere. Es gibt natürlich innerhalb der Geschlechter eine wahnsinnig hohe Varianz. Genau. Das muss man immer mit sagen. Also, und das muss man sicherlich als allermeistes betonen. Die Varianz innerhalb der Geschlechtergruppen, die ist sicherlich vom reinen Spektrum so viel größer, als wenn man nur sagen würde, ja, die Frauen machen es so, die Männer machen es so. Ne?
Genau.
Okay, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, was sind denn positive Männlichkeitsbilder im Lehrberuf? Also was wäre denn der Kollege, der das hinkriegt, der konstruktiv sich in seiner Rolle im Kollegium und zwischen seinen Schülerinnen und Schülern positioniert hat und sich diese toxischen Muster abgestreift hat? Was ist denn so ein positives Bild?
Ja, also ich habe es eingangs schon angesprochen. Sobald ich dieses positive Bild aufmache, hat der nach wie vor diese Männlichkeitsmerkmale, nur nicht mehr in einem toxischen Rahmen. Mhm. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Und deswegen steht das ja auch so in der Kritik stellenweise. Ne? Darüber muss man ja auch sprechen, dass toxische Maskulinität, dieses Konzept, auch stellenweise durchaus kritisiert wird. Einfach vor dem Hintergrund, weil es Männer eben in so ein komplett negatives Licht rückt. Ne? Mhm. Natürlich haben aber diese Aspekte in ihrer nicht toxischen Ausprägung auch positive Facetten, wie zum Beispiel Durchhaltevermögen oder auch Resilienz oder durch schwere Phasen emotional distanziert und tough durchzugehen. Das sind ja auch Kehrseiten, die durchaus konstruktiv sein können. Was ja zum Beispiel in der männlich dominierten Persönlichkeitsentwicklungsszene immer sehr spannend ist, ist, dass es da viel um so Sachen geht wie kalt duschen jeden Morgen oder also sich so Widrigkeiten immer aussetzen oder halt ins Fitnessstudio gehen und 200 Kilo Deadlifts machen und Kreuzheben und Bankdrücken. Ne? Also da sind wir wieder bei Sport, aber auch diese Stärke durch diese Stärke aufzubauen, ne? Aber auf der anderen Seite dann trotzdem diese empathischen Aspekte hinzuzugewinnen. Mhm. Und das ist für mich letztendlich auch das Idealtypus einer männlichen Lehrkraft, die es schafft, dieses Dominanzstreben in einem gesunden Rahmen zu halten, der produktiv ist, gleichzeitig empathisch ist und einfach da nicht übers Ziel hinausschießt.
Ja, ich bin mal so ins Rabbit Hole rein des Männlichkeitscoachings auf TikTok und so und in Blogs, wo versucht wird, so Archetypen zu stilisieren. Also, ich weiß nicht. wie man da überhaupt ein positives Bild draus entwickeln kann. Also es wird dann viel gesprochen von dem König, dem Krieger, dem Magier und dem Liebhaber. So die vier positiv konnotierten Männlichkeitsideale, die dann wiederum negative Kehrseiten haben, was man nicht sein soll, ne? Was ich immer wieder aber als positiven Archetyp finde, auch in Podcasts und so, taucht er immer wieder auf, die literarische Gestalt des Aragorn in Herr der Ringe. Das finde ich total plausibel. So, also Aragorn letztlich ja der Gewinner der drei, der drei Buchbände, ne, der hinterher dann gekrönt wird. Vorher so der introvertierte, stille Kämpfer, der aber gleichzeitig durch diese Liebesgeschichte mit, wie heißt sie im Roman? Mit Arwen, genau. Ja. Der gleichzeitig auch dieser emotionale, verletzliche Führungstyp ist. Man weiß, in der Vergangenheit, da gab es diese große Liebe, die ihn immer noch bewegt. Und jetzt irrt er irgendwie unerfüllt durch die Lande. Und dann reift er aber zu seiner Führungsrolle dann heran als König. Ne? Das finde ich so ein schönes Bild, weil tatsächlich er umgeben ist von so ganz vielen gescheiterten Männlichkeitsführungsmenschen, die dann an Gier scheitern oder an Dominanzverhalten. Und er letztlich so als durch seine stille Autorität dann irgendwie berechtigt zu diesem Thron kommt, finde ich. Das ist so ein ganz versöhnliches Bild von Männlichkeit, was der ausstrahlt. Ne? Genau. So, also unser heutiges Fazit ist, seid mehr wie Aragorn und weniger wie Saruman oder was auch immer. Ne? Genau. Ja, letztlich muss man ja sagen, was haben wir jetzt für eine Runde gedreht hier durch dieses Thema Männlichkeit? Es ist ein schwieriges Spannungsfeld und wir sehen, dass die Lehrerrolle einen sicherlich mit dieser Positionierung konfrontiert. Und wir sehen, dass konstruktive Coping-Muster möglicherweise ein Abrücken von Männlichkeitsidealen gleichzeitig bedeuten. Ja. Ich war neulich bei einer Befragung einer Professorin der Katholischen Hochschule Köln. Da ging es um, also die ist Resilienzforscherin. Da ging es dann darum, ja, wie sind Sie denn aus dem Lehrberuf raus und so und was, worunter haben Sie gelitten und was haben Sie dann getan, um da rauszukommen? Und da saß ich dann mit mehreren Ex-Lehrkräften und letztlich lief alles darauf hinaus, dass auch das Verlassen des Lehrberufs eigentlich ein Zeichen von Resilienz sein kann und eben nicht von Scheitern. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, obwohl es irgendwie auch klar ist, ne, dass diese Verhaltensweisen, sich helfen zu lassen, sich zu reflektieren, seinen Weg zu korrigieren, dass das eigentlich total konstruktive Coping-Strategien sind und ein Zeichen besonderer Resilienz, dass man dann korrigierend in seinen Lebensweg eingreift. Im Gegensatz zu, ich bin hart, ich drück das weg, ich erlaube mir nicht, von meinem Weg abzuweichen. Ja, das fand ich total spannend, dass eigentlich diese vermeintlichen Schwächezüge ein Zeichen besonderer Resilienz sind, aus Forschungssicht.
Ja, und wenn man sagt, dieser Pragmatismus, der ist was typisch Männliches und was vorbildhaft Männliches, dann ist das ja eigentlich das Pragmatischste, was man machen kann. Es gibt ja diesen Aspekt aus der Situationsbewältigung bei Eckhart Tolle, ne? Also muss man nicht mögen, ist super spirituell, aber diesen Aspekt finde ich immer sehr spannend. Also wenn du in einer widrigen Situation ausgesetzt bist, dann hast du drei Möglichkeiten. Du veränderst die Situation, du akzeptierst die Situation oder du gehst aus der Situation heraus. Und das ist ja eine sehr pragmatische Haltung. Und gerade dieses aus der Situation herausgehen, dann wirklich auch als Sieg zu verstehen und nicht als Versagen, finde ich dann natürlich einen treffenden Aspekt und ist dann natürlich auch, wenn wir in so eine Umdeutung reingehen, super männlich.
Binford. Diese Sendung wurde gesponsert von Binford. Genau, da lachen jetzt alle Kinder der 90er. Das ist aus Home Improvement. Genau, sehr schön. Okay, ja, an dieser Stelle Liebe Männer, die jetzt das hier hören, wenn ihr euch hier repräsentiert gefühlt habt oder eben auch nicht, vielleicht ist es ja einfach nur eine Reflexionsgrundlage, um über seine eigenen Coping-Muster mal nachzudenken und zu reflektieren, was habe ich als hilfreich bisher empfunden, was ist vielleicht, obwohl ich ständig daran festhalte, letztlich doch weniger hilfreich und was könnte ich denn mal anderes probieren? Also, ne, weil oft versucht man ja ein Problem damit zu lösen, dass man mehr davon tut, was bisher gar nicht zu Erfolg geführt hat. Vielleicht sollte man seine Strategie dann einfach mal grundsätzlich überdenken und neue Dinge ausprobieren. Ja, und dazu ist aber natürlich jeder und jede eingeladen und nicht nur unsere männlichen Zuhörer, sondern eben auch alle Geschlechter sozusagen. Ja. Ne? Letztlich sind diese konstruktiven Coping-Mechanismen die rein äußerlich und gesellschaftlich als Schwäche behaftet sind, die aber eigentlich für totale Resilienz stehen.
Ja, und wir wissen ja vieles über diese Coping-Strategien inzwischen. Es gibt dazu ja diese große bekannte Übersichtsarbeit von Gary Shepard, wo es um die Maskierung von solchen emotionalen Notlagen bei Männern geht und dass die häufig maskiert werden durch eben diese dysfunktionalen Coping-Strategien, wie zum Beispiel exzessives Gaming, Binging, Alkohol, Party, aber spannend finde ich auch durch Aussitzen. Ne? Mhm. Und da sprechen wir dann über diesen Gesundheitstypen, Folge, ich glaube 85 war es, Schonung. Was ja auch spannend ist, dieser Typ Schonung ist ja bei Männern häufiger als bei Frauen in der Potsdamer Lehrerstudie. Ja. Und das ist ja, für mich ist dieser Typ Schonung das Aussitzen in Perfektion. Ne? Also ich distanziere mich emotional vom Lehrberuf, tue nur das Nötigste und versuche einfach diese Situation so gut wie möglich auszuhalten und auszusitzen. Ne? Das ist aber wirklich definiert, gerade in dieser Übersichtsarbeit, als wirklich dysfunktionale Strategie, die nicht konstruktiv ist. Ne?
Ja, genau. Ja, da machst du direkt noch ein Fass auf. Da müssen wir unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass sie sich diese Folge nochmal zu Gemüte führen. Welcher Lehrergesundheitstyp bist du? Die wirklich sehr intensiv gehört wurde und zu vielen Aha-Erlebnissen geführt hat und vielen Zuschriften an uns, dass im Grunde bestimmte Muster, die in Lehrerzimmern vertreten sind, wo man immer so sagt, ach, warum bin ich nicht ein bisschen mehr wie der, dass das eigentlich überhaupt keine erstrebenswerten Muster sind, nämlich wie dieser Typ Schonung. Ne? Und auch der Burnout-Typ ist unter männlichen Lehrkräften recht verbreitet. Genau. Okay, so, gleichzeitig laden wir natürlich immer ein an alle unsere Hörerinnen und Hörer, wenn du diesen Weg zu konstruktiven Coping-Mustern mit uns gehen möchtest, dann trag dich natürlich gerne ein, um mit uns die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu erkunden. Okay, lieber Murphy, ich danke dir ganz herzlich an dieser Stelle.
Danke und dir.
Hat man gemerkt, dass das Thema ist schwierig aufzuarbeiten, ne? Weil es Gefahr birgt, in so viele Plattitüden und Klischeekisten abzudriften. Aber ich hoffe, wir konnten das irgendwie einigermaßen differenziert hier darstellen.
Obwohl es schwer ist, haben wir es jetzt ganz pragmatisch und männlich einfach mal gemacht.
Wunderbar,
ne?
Alles klar. Ja, wunderbar. Okay, so, an dieser Stelle ganz lieben Dank, lieber Murphy. Und jetzt Ärmel hochgekrempelt und weiter im Tag.
Genau.
Okay. Für alle Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit und ja, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.